Einen schönen guten Morgen, alle miteinander. Danke vielmals, dass ich heute kommen darf, um euch das Wort zu verkündigen. Wir haben uns beide sehr gefreut und ich habe gestern meiner Frau, weil sie jetzt viel liegen muss mit ihrem Knie auf dem Bett, habe ich ihr meine Predigt schon auf dem Bett gehalten. Und sie hat es für nicht schlecht gefunden. Ja. Und so probiere ich es jetzt auch auf diese Weise, indem ich hier stehe und eine wunderbare Geschichte erzählen möchte. Es handelt sich ja um Pfingsten und wir wissen alle sehr viel über das, was Pfingsten war, was Pfingsten ist und was Pfingsten sein wird. Ich habe mir meine kurze Input so eingeteilt, dass es vier Punkte gibt. Einmal das Pfingstereignis selber, dann ein Pfingstgebet, dann Pfingstfrüchte und dann mein pfingstliches Leben. Das sind meine vier kurzen Punkte, die ich mache. Also das Pfingstereignis, die Pfingstgeschichte und dann ein Pfingstgebet und dann Pfingstfrüchte und dann mein pfingstliches Leben oder mein Pfingstleben oder auch unser Pfingstleben. Das sind meine vier Punkte. Pfingsten 2023. Wir fangen an mit dem Pfingstereignis. Das haben wir in Apostelgeschichte 2,1. Und ich lese es einfach vor, obwohl wir es so viel mal gehört haben. Und ich werde dann im Grunde nur eine Sache herausgreifen. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Nächste Seite. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden hörte. Sie entsetzten sich aber und alle wunderten sich und sagten, siehe, sind das nicht alles diese, die da reden, Galiläer? Und wir hören sie, ein jeder in eigenen Sprachen, Mundart, in der wir geboren sind. Pater und Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien und Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Kreter und Araber, wie hören sie hier von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind wohl süßen Weines. Ist das Ende? 13, ja, bis hierher. Okay. Also, das ist das Pfingstereignis. Und ich möchte eigentlich unter dem Pfingstereignis nur erzählen, dass das Pfingstereignis eigentlich zur Zeit des jüdischen Festes, des Erntefestes war, Shavuot oder Wochenfest. Und das fand damals zu dieser Zeit gleichzeitig statt. Das heißt, man hat im Tempel das Shavuot gefeiert, das Wochenfest hat man gefeiert, während draußen das Pfingstereignis passiert ist. Was ist das Shavuot-Fest? Das Shavuot oder das Erntedankfest ist eigentlich die Celebration der Gabe des Gesetzes. Früher war das ein Erntedankfest, aber im Laufe der Zeit, als die Bevölkerung mehr städtisch war, da hat sich das verlagert auf die Ernte, auf die Gabe des Gesetzes am Sinai. Und am Sinai hat sich Gott offenbart und hat der Menschheit die 10 Gebote gegeben. Das Gesetz ist gegeben worden. Und das wurde dann gefeiert beim Shavuot-Fest. Die ganze Nacht, den ganzen Tag hat man das Gesetz gelesen, hat das Gesetz ausgelegt und hat sich gefreut über das Gesetz. Aber das Gesetz war natürlich etwas, wo verurteilt ist, wo Strafe ist und so weiter. Und da kamen jetzt die großen Taten Gottes, wurden da berichtet von denen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Die großen Taten Gottes. Ja, was sind denn die großen Taten Gottes? Da kann man jetzt unglaublich viel sagen, weil ihr könnt euch vorstellen, dass man da viel gesagt hat. Und wir wundern uns eigentlich, was im Wesentlichen gesagt wurde. Was ist die Zusammenfassung all dessen, was damals als die großen Taten angesehen wurden? Was war das Zentrum des Neuen, wo jetzt gekommen ist? Vorher Gesetz und jetzt Evangelium. Vorher Gesetz und jetzt die Evangelium. Was ist denn das Evangelium gegenüber dem Gesetz? Da gibt es in der Übersetzung Gutes Leben, Neues Leben eine wunderbare Zusammenfassung von Paulus in Römer 3, 21 bis 26. Das möchte ich euch jetzt vorlesen. Das müsst ihr euch vorstellen unter den großen Taten Gottes, die da erzählt wurden, von Mund zu Mund, auf verschiedene Weise und in verschiedenen Sprachen, die man verstehen konnte. Das war ja das Interessante, dass in den verschiedenen Sprachen aller dieser Völker, die wir hier aufgelistet hatten, da wurde das verstanden, weil der Heilige Geist dafür sorgen wollte, dass das Evangelium unter alle Menschen kommt. Und deshalb war dieses Sprachwunder und auch Hörwunder, geschah da, dass die Leute das Evangelium gehört haben und nicht mehr das Gesetz gelesen haben. Und nun lese ich euch vor, Römer 3, 21 bis 26, und das summieren wir unter dem Oberbegriff die Großtaten Gottes, die die damals ausgelegt haben, gesprochen haben, verkündigt haben, einander weitergegeben haben. Und Paulus fasst das wunderbar zusammen in Römer 3, 21 bis 26. Und da lese ich, doch, und das steht überschrieben, Christus nahm unsere Strafe auf sich. Also, wir hören das Evangelium, die Großtaten Gottes. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz, im Tempel Gesetz, unabhängig vom Gesetz, einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Nicht übers Gesetz, nicht über den Gehorsam dem Gesetz gegenüber, sondern einen anderen Weg, wie wir vor Gott gerecht werden können. Müsst ihr euch mal die Revolution vorstellen, diese religiöse Revolution, nicht mehr über das Gesetz, nicht mehr über die Gebote, nicht mehr über den Gehorsam, sondern ein anderer Weg hat Gott geoffenbart durch Christus. Da geht es dann weiter, einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Da müssen wir einfach mal staunen. Der Glaube reicht aus. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Müsst ihr euch mal das Skandalöse vorstellen, was man damals verkündigt hat, da im Tempel das Gesetz, Gehorsam, Angst, Not, da die gute Botschaft. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns, durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit. Ich hoffe, wir hören das auch heute wieder wie neu. Das muss man unbedingt hören. Im Gegenüber zum Shavuot, im Gegenüber zum Erntedankfest, im Gegenüber zu der Gesetzescelebration. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschheit nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus Christus glauben. Da sagen wir jetzt einmal dazwischen ein Halleluja. Ich lese den Satz nochmal, damit ihr wisst, so was er Halleluja sagt. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, nicht nur ein bisschen gerecht, sondern das ist die vollkommene Gerechtigkeit, ihr Lieben, indem er für gerecht erklärt, die an Jesus Christus glauben. Deshalb lade ich euch ein, wieder ganz neu zu sagen, ich glaube an Jesus. Ich vertraue Jesus. Das ist ganz wichtig. Das wollen wir jetzt mal auch noch sagen. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus. Und das reicht aus. Das reicht aus. Das ist der Grundgedanke von dem, was an Pfingsten geschah. Eine neue Weltordnung. Eine neue Weltordnung kam. Nicht mehr die Weltordnung des Gesetzes, sondern die Weltordnung des Evangeliums. Und das wurde in den verschiedenen Sprachen wurde das weitergegeben unter denen, die da anwesend waren. Denn die waren ja nach Jerusalem gereist, um das Schavuotfest zu feiern. Ja? Um das Schavuotfest zu feiern, das Erntedankfest, das Gesetz. Und jetzt kommt das Evangelium. Und das ist natürlich auch gleichzeitig Genesis 11, die babylonische Sprachenverwirrung ist damit aufgehoben. Man kann sich jetzt verständigen, weil den Menschen das Evangelium gegeben worden ist. Das ist das neue Ereignis. Das ist das Wunder von Pfingsten. Das ist, was ich als Hauptpunkt meines Pfingstereignisses euch geben wird. Da kann man noch sehr viel mehr an Einzelheiten erinnern, aber für mich ist heute allein wichtig, dass jetzt die neue Weltordnung des Evangeliums, dass wir gerecht werden allein durch Glauben. So, das ist mein erster Punkt. Nun komme ich zu meinem zweiten, nämlich das Pfingstgebet. Das Pfingstgebet finden wir in Epheser 3, 14 bis 21. Und in diesem Gebet wird das Wunder und die Großartigkeit, was der Heilige Geist bewirkt, beschrieben von Paulus in einer genialen Weise, in einer einmaligen Weise, wie es kein anderes Gebet neben dem Vater unser gibt. Was wir jetzt lesen in Epheser 3, 14 bis 21, ist auf demselben Niveau wie das unser Vater. Es enthält alles, was entscheidend ist für unser Leben. Ich lese es vor und dann tue ich drei Punkte machen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Er gebe, das tun wir schon mal unterstreichen, der Vater gibt. Er gebe, er verlangt nicht, sondern er gibt. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, unterstreichen durch seinen Geist. Es ist ein Pfingstgebet. Hier wird berichtet, was durch den Geist passiert. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Hören wir, innerer Mensch, Christus wohnhaft in uns, dass der Christus in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Bis hierher. Ich mache es kurz. Was ist der Hauptinhalt dieses Pfingstgebetes? Der Heilige Geist gibt uns Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Christus ist zur Rechten aufgefahren, das lesen wir in Markus 16, dass Christus aufgefahren ist zur Rechten, zur Herrlichkeit Gottes. Christus sitzt zur Rechten Gottes. Christus ist erhöht. Und jetzt heißt der Heilige Geist, gibt uns Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Reichtum der Herrlichkeit, Überfluss der Herrlichkeit Gottes. Der Heilige Geist liefert uns den Überfluss an Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Und die Herrlichkeit Gottes, der Überfluss der Herrlichkeit Gottes ist Christus in Person. Christus in Person. Christus, der gestorben ist, auferstanden ist, verherrlicht worden ist und jetzt wird er uns zuteil gegeben. Also der Heilige Geist gibt uns Anteil an Überfluss der Herrlichkeit Gottes. Und der Überfluss der Herrlichkeit Gottes ist Christus in Person. Der Überfluss der Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters ist allein in Christus zu finden. Es gibt keine andere Herrlichkeit in unserem Leben. Es gibt keine andere Herrlichkeit in der ganzen Welt als dieser Christus. Dieser Christus ist das entscheidende Thema des Evangeliums. Und der Überfluss der Herrlichkeit Gottes in Christus ist der Überfluss seiner Liebe. Schaut mal nach, wie oft hier die Liebe bezeichnet wird. Der Überfluss der Herrlichkeit Gottes in Christus ist die Liebe. Und zwar die Herrlichkeit der unvergänglichen, ewigen Liebe. Er redet von der Länge, er redet von der Breite, er hört von der Tiefe, er redet von der Tiefe. Er will aussagen, das ist unermessliche Liebe. Unermessliche Liebe. Ewige Liebe. Ich hoffe, wir können das fassen. Das ist alles sehr schwer zu fassen. Aber das ist ein Grundgedanke. Die Liebe ist unermesslich. Norden, Süden, Osten, Westen, da will er sagen, das ist eine unvorstellbare Liebe, die durch Christus in unser Leben gekommen ist, in diese Welt gekommen ist. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Und die Unermesslichkeit der Herrlichkeit der Liebe Gottes besteht darin, dass Christus in uns Wohnung nimmt mit dieser Liebe. Dass Christus, dieser verherrlichte Herr, nicht da oben bleibt, sondern in unsere Herzen kommt. Beachtet immer wieder das in uns, in uns, in uns, in uns Wohnung nimmt, damit er bei uns daheim ist. Das möchte ich euch mal vorstellen. Die ganze Herrlichkeit des Christus, die ganze Herrlichkeit der Liebe Christi, nun wohnhaft in unseren Herzen. Da will ich eigentlich gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich finde, das ist das Wesentliche. Mir geht es um den Gedanken des Überflusses der Herrlichkeit und dieses Überfluss, der sich ergießt in unsere Herzen. Und das ist nicht ein irgendetwas Neutrales, irgendetwas Komisches, sondern es ist Christus in Person. Christus, der zur Rechten Gottes wohnt jetzt in unseren Herzen. Da kann man wieder sagen, Halleluja, Halleluja. Wir wollen ja auch ehrlich sein, wir können das ja eigentlich nicht verstehen. Und deswegen schreibt ja auch der Paulus, das geht über unser Verstehen hinaus. Aber er sagt, die Summe der Heiligen, die Summe der Glaubenden sind in der Lage, immer wieder etwas zu erfassen und zu begreifen und zu bezeugen von der Christusgestalt in ihrem Leben, in einem Leben. Christus, Einwohnung von Christus, die Einwohnung von Christus. Christus wohnt in mir. Da können wir nur staunen. Und ich rede jetzt langsam, weil das so was Gewaltiges ist. Das sind jetzt nicht exegetische Einzelheiten, sondern das ist das Wunder schlechthin von Christus, der jetzt in uns verherrlicht wird. Das bringt der Heilige Geist fertig. Das tut er. Er steht im Auftrag von Christus, dass er das in uns macht. Christus also Auffahrt zur Rechten Gottes und jetzt ist er in uns. Das ist die Vollendung der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes in Christus, in uns persönlich. Da können wir jeden Tag nur herzlich danken und sagen, danke Herr Jesus Christus, dass ich auch jemand sein darf, in dem du wohnst, in dem du ein Zuhause hast. Du hast dich in mir niedergelassen. Und zwar in alle Ewigkeit heißt, unermesslich, in alle Ewigkeit. Das wird sich nicht ändern. Und wenn ich im Sarg liege, ist das immer noch in meinem Herzen. Das gehört zu mir. Christus in mir. Und jetzt komme ich zu meinem fast letzten Punkt. Erster, dritter Punkt. Aber das ist ja schon. Jetzt ist natürlich die Frage, die man fragt. Also du liebe Zeit, wenn du sagst, Christus wohnt in mir, der verherrlichte Christus wohnt im Dieter Kemmler. Was tut er denn da? Der tut ja vermutlich irgendwas. Der kommt ja für irgendwas. Und jetzt kommt's. Es kommen die Früchte von Pfingsten. Die Pfingstfrüchte hat Paulus mal aufgezählt. Und nun will ich über die Pfingstfrüchte was sagen. Also versteht ihr, was ich meine? Jetzt kommt etwas aus mir heraus, wo nicht ich selber bin, sondern der Christus in mir. Ja, Christus in mir. Christus in mir wirkt Früchte. Und die Früchte beschreibt Paulus im 1. Korinther 13, 4 bis 7. Ich beschränke mich auf diese Verse 4 bis 7. Die werden wir jetzt sehen. Das sind, ihr glaubt es nicht, 12 Früchte. 12 Früchte. Das habe ich nicht einfach so künstlich gemacht, sondern da wird es erzählt. Und jetzt erwähne ich einfach mal die Früchte und dann sage ich zu dem einen oder anderen Frucht, sage ich ein bisschen was. Nicht viel, denn 12 ist viel. Aber das ist wert, dass man das. Aber ich möchte sicher machen, dass wir verstehen, es ist der in uns wohnende, verherrlichte Christus. Er wirkt in mir diese Früchte. Und deshalb können wir bei 1. Korinther 13 immer sagen, Christus ist. Wenn es heißt, die Liebe ist, können wir sagen, Christus ist. Halleluja, Christus in mir. Jetzt, was ist der? Da steht es. Ich lese es einfach mal vor, dass man mal die Summe der Früchte sehen. Die Früchte, die er in mir im Laufe von meines Lebens wirkt. Christus ist geduldig. Wie gesagt, ich tue noch keine Kommentare. Ich habe viele Kommentare für jeden Punkt, aber ich erspare euch die. Vielleicht anders mal. Christus ist geduldig. Christus ist freundlich. Ich muss doch jeweils kurz was sagen. Das Wort, wofür freundlich gebraucht wird, heißt in Griechisch Christos. Christos klingt wie Christus. Das heißt Christ-like, freundlich, hilfreich, nützlich. Sie ist nicht neidisch. Die Liebe Christus prahlt nicht, bläht sich nicht auf. Sie schaut nicht auf andere herab. Christus verletzt nicht den Anstand. Christus sucht nie das Ihre, sucht nicht den eigenen Vorteil. Christus lässt sich nicht reizen. Uiuiui. Christus ist nicht nachtragend, das heißt, er vergibt. Christus vergibt. Christus freut sich nicht am Unrecht, sondern er freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Christus nimmt alles auf sich. Christus verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und er hält durch bis zum Ende in unserem Leben. Jetzt gehen wir mal zurück zu den 12 Früchten. Schauen Sie noch mal an. Ganz kurz, jetzt tue ich Liebe sagen. Liebe ist geduldig. Das ist ja das Grundkennzeichen von unserem himmlischen Vater. Langmütig. Das heißt, das Wesen Gottes nimmt in mir Gestalt an. Barmherzig und gnädig, langmütig und reich in Gnade. Das ist die Eigenschaft unseres himmlischen Vaters, geduldig. Ich habe Zeit für Menschen. Ich gebe nicht auf. Die Liebe ist etwas, wo ich anderen Menschen schenke. Und das wird dann blühen. Weil diese Liebe so etwas Gewaltiges ist, werden wir eine große Ernte einfahren. Das ist der entscheidende Punkt. Die Liebe ist was Gewaltiges. Die Liebe ist nicht neidisch. Die Liebe bläht sich nicht auf, gibt nicht an, übertreibt nicht. Ganz was Wichtiges, sie schaut nicht auf andere Menschen herab. In der Meinung, ich bin besser als der andere. Liebe verletzt nicht den Anstand. Das heißt, ist rücksichtsvoll. Da sind wir immer wieder in Gefahr, dass wir den Anstand verletzen. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Sucht nicht das eigene. Das ist eine gewaltige Perle, das ist eine gewaltige Frucht, die wir haben hier. Ja, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Und jetzt kommt das, was ein Wunderpunkt ist in unserem Leben, sage ich von mir ganz persönlich. Sie lässt sich nicht reizen. Ach du liebe Zeit. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn wir uns nicht mehr reizen lassen, nicht mehr provozieren, heißt im Griechisch. Sie lässt sich nicht provozieren. Weil die Liebe Christi ist unendlich und ist eine Kraft und ist eine himmlische Kraft. Sie lässt sich nicht provozieren. Sie lässt sich nicht reizen. Und es kommt eins vom ganz Wichtigen, nämlich sie ist nicht nachtragend. Auch ein ganz großes Kapitel in unserem Leben. Das heißt auf gut Deutsch, vergibt. Trägt nicht nach. Da leiden viele von uns, von mir, an diesem, dass man nachtragend ist. Ja? Sie lässt sich nicht reizen, sie ist nicht nachtragend. Nummer 10, sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Das ist ein wunderbarer Ausdruck im Griechischen, das heißt, sie trägt alles. Sie erträgt alles. Liebe nimmt alles auf sich. Und der Höhepunkt, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Hält durch bis zum Ende. Da sind wir wieder beim Ersten, geduldig. Ich möchte euch das nicht mehr als vorlesen, ohne eine Einzelauslegung zu den einzelnen Begriffen. Ich möchte euch bitten, sie einfach mal mitzunehmen und in eurer eigenen stillen Zeit über diese Früchte nachzudenken und dann immer wieder wie Paulus auf den Boden bzw. auf dem Sitz zu sitzen und den Herrn zu bitten, Herr, hilf mir, dass ich nicht nachtragend bin. Hilf mir, dass ich nicht reagiere, dass ich nicht provoziert werde. Ja, das ist so ganz was Wichtiges. Das, denke ich, wäre für mich eigentlich der entscheidende Punkt, wo ich hier bringe. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Und jetzt kommt mein letzter Punkt, und das ist mein eigenes pfingstliches Leben. Und das eigene pfingstliche Leben kann ich nicht besser ausdrücken als mit einer Liedstrophe von Paul Gerhardt. Zwei Strophen. Seinen Geist, den edlen Führer, gibst du mir in deinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle, da haben wir das Herz, mit dem hellen Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht stille. Alles Ding wird seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit, da haben wir wieder die ewige Liebe Gottes in mir drin. Letzte Strophe, meiner Seele Wohlergehen, hat er auch wohl recht bedacht. Will dem Leibe Not entstehen, nimmt er's gleichfalls wohl in Acht. Pfingstliches Leben, wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen beizulegen. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Ich wundere mich, ob man das nicht auch gerade so singen können. Ja, gerade der letzte Vers. Meiner Seele Wohlergehen, entweder mit oder ohne Piano. Seinen Geist in Ewigkeit. Amen. Amen.